So, genau, bitte wieder an den Platz gehen. Sie können Ihre Kaffeetasse gerne mitnehmen. Und wir haben jetzt eine Stunde hier Zeit noch für Diskussion, die ich zunächst mal so gestalten möchte, dass es eine kurze Runde gibt hier auf dem Podium, wo ich einfach die Podiumsteilnehmer auch noch mal einzeln vorstelle und eine erste Frage stelle und um ein erstes Statement bitte. Und dann werden wir auf dem Podium miteinander in die Diskussion kommen und so nach etwa ein zwei Drittel der Zeit wieder zu Ihnen ins Publikum öffnen, um Ihre Diskussionsbeiträge mit hineinzunehmen. Ja, viel Motivation, viel Mut hier gemacht in dem Vortrag von Christoph Chorherr. Vielen Dank nochmal. Jetzt ist ja die große Frage, und was heißt das jetzt für München? Von der Bike City zum Radlpalast im Prinz-Eugen-Park ist ja die Diskussion überschrieben. Und das wird jetzt heute oder hier jetzt der Schwerpunkt sein, zu schauen mit den Münchner Experten, was davon kann wie für München anregend sein und einen weiterführenden Weg darstellen. Ich würde mal gerne auf dem Podium beginnen mit dem Horst Menz zu meiner linken Seite. Sie sind Hallo. Der Leiter der Verkehrsplanung im, ich sage jetzt mal flapsig, Planungsreferat der Stadt München. Da auch ein alter Hase, wie ich gehört habe. 25 Jahre, haben Sie gesagt, sind Sie im Planungsreferat schon mit dabei. Das heißt, Sie haben auch die Diskussion vom der Mobilität ja auch wirklich über eine lange Strecke jetzt mitverfolgt und mitgestaltet vor allem. Ich habe vorhin gesehen, wie Sie erleichtert geschmunzelt haben, als der erste Satz vom Christoph Chorherr war, naja, von Wien lernen, so ganz stimmt das nicht, weil vom Radanteil der Stadt München können wir auch noch mal ein Stück lernen. Trotzdem die Frage, es ging ganz viel hier um ja auch Mut, den man braucht, um innovative Projekte, vielleicht sogar Lifestyle-Projekte, aber auch dieses Thema autoreduziertes Wohnen oder überhaupt anderer Umgang mit Mobilität in der Stadt umzusetzen. Provokante Frage, wie viel Mut und Bereitschaft hat die Stadt München, diesen Trend auch mitzugestalten und solche Projekte, wie auch jetzt hier vorgestellt worden sind, ich nenne jetzt auch nochmal wirklich die Fahrradprojekte Bike City und Swim and Bike, auch in München Realität werden zu lassen. Und was ist die Rolle der Verwaltung auch dabei?
Ja, grüß Gott, meine Damen und Herren. Also ich will jetzt nicht den Werbeblock der Stadt München einschalten, aber lassen Sie mich trotzdem zwei, drei Vorbemerkungen machen. Ich mache es auch ganz kurz. Also München ist die dichteste Stadt in ganz Deutschland. München ist die Stadt, die in der Metropolregion oder in den Metropolregionen am meisten mittlerweile nach wie vor wächst, mit all seinen Vor- und Nachteilen. Konkret heißt es formuliert, wir gehen davon aus, dass wir 2014 die Marke von 1,4 Millionen überschreiten werden in dieser Stadt. Und es gibt Trends, die kann man jetzt als Worst Case bezeichnen, aber es gibt Leute, die prognostizieren uns die 1,8 Millionen für 2030. Also andersrum formuliert, alles das, was heute so ansatzweise diskutiert worden ist, nämlich nachhaltige Mobilität, abgestimmt auf diesen berühmten 3Vs, dass man Verkehr vermeiden soll, dass man den Verkehr verträglich abwickeln soll und auf die richtigen Verkehrsmittel umlagern muss, muss nach wie vor Trend dieser Stadt sein, ist Trend dieser Stadt, ist im Verkehrsentwicklungsplan so in aller Deutlichkeit formuliert. Und wenn man davon ausgeht, dass diese 1,4 Millionen vor allem auf Stadtgebiet künftig Wohnraum finden werden sollen, dann muss so ein Thema wie Nachverdichtung im Raum stehen und so ein Thema können Sie allenfalls dahingehend praktizieren, dass Sie das Fahrrad fahren, das zu Fuß gehen und den öffentlichen Verkehr zusammen gemeinsam bespielen und alles versuchen, dahingehend auszurichten, dass weniger Verkehr entsteht, weniger Autoverkehr ist hier im Besonderen gemeint. Andersrum formuliert, auf Ihre Frage einzugehen, selbstverständlich für die Stadt München, versuchen, eine Vielzahl von solchen Gedanken, die heute angerissen worden sind, nicht nur aufzugreifen, sondern zu realisieren, auf diesen berühmten Prinz-Eugen-Park-Umwandlung dieser ehemaligen Kaserne kommend. Wir planen da 500 Wohnungen autogerecht bzw. ganz deutlich autoreduziert zu diskutieren. Ist immerhin weit über ein Drittel von den Bereichen, die hier realisiert werden sollen. Ich könnte aber die ganze Leier, die aus Wien praktiziert worden ist, diese Nachhaltigkeit, wie kann man Rechtsinstrumentarien verändern, hier mindestens an der gleichen Stelle anstellen oder anbringen, mag aber sagen, andersrum, Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit. Und wenn die Stadt diese nachhaltige Mobilität praktizieren will, dann muss sie einfach auch auf solche Projekte abstellen. Aber sie muss natürlich ganz genauso eine vernünftige Siedlungspolitik praktizieren, eine vernünftige Mischung praktizieren. Sie muss das zu Fuß gehen, sie muss den öffentlichen Verkehr und das Rad als gemeinsames künftiges Potenzial verstehen und praktizieren.
Das heißt, Sie sagen, also die Entwicklung ist, wird in München ganz genauso gesehen, dass es einen anderen Umgang braucht mit der Mobilität, auch mit den Stellplätzen. Wenn man in Richtung Nachverdichtung denkt, dann zieht das ja auch Konsequenzen nach sich, dass es sowieso auch schwieriger ist, mit den Stellplätzen umzugehen. Was konkret wird denn in die Richtung gedacht, um dieses jetzt, wenn wir speziell wieder auf den Wohnungsbau zurückgehen, autoreduzierte Wohnen auch in die Fläche zu bringen? Kann man da auch so sagen, dass ja, das soll Mainstream werden, auch in München die Richtung ist, in die gearbeitet wird?
Also bitte, Mainstream möchte ich mich nicht aus dem Fenster legen. Gell? Auf jeden Fall muss es aber ein wesentliches Element in dieser Wohnungspolitik werden, und es muss halt bedeuten, dass diese Stellplatzsatzung, die im Raum steht, die derzeit von einem Stellplatz pro Wohnheit ausgeht, nach wie vor, dass die auch solche Formen ermöglicht, dass man deutlich weniger im Wohnungsbau künftig an Stellplätzen ausweist, unter der Maßgabe, und das ist für mich ganz wichtig, dass die vorhandene Nutzung stimmt, dass die Infrastruktur stimmt, dass die Lage dieser Projekte einen Sinn machen, dass die öffentliche Verkehrserschließung praktikabel ist, sodass die Leute nicht irgendwo auf der Fläche sich dann künftig wundern, wie sie in so eine Stadt wie München dann einfach einpendeln sollen. Also es muss eine gesamtheitliche Diskussion Mobilität und Siedlungsentwicklung in Einklang gebracht werden, und da können die Stellplätze deutlich reduziert werden.
Und auch in München stehen da Verhandlungen an, 2013 soll es auch eine Änderung geben.
Kann ich auch noch ganz deutlich ergänzen. Im Moment ist es so, dass wir eigentlich vom Stadtrat, und das werden wir auch einhalten, den Auftrag haben, 2013 in der Tat diese Stellplatzdiskussion im Wohnungsbau im Stadtrat einzubringen. Und wir werden ganz deutliche Reduktionen für gewisse Voraussetzungen formulieren. Aber ich sage es nochmal, ohne jetzt Wien zu wiederholen, wir führen die allergleichen mühsamen Diskussionen, die da praktiziert worden sind, mindestens genauso in München. Ja, noch vielleicht ergänzt durch das Problem, wir müssen nach wie vor, einfach weil diese Stadt so dicht ist, uns absolut sicher sein, dass das, was hier getan wird, auch einen Nachhaltigkeitseffekt hat. Also irgendwas umzubauen hinterher ist absolut nicht praktikabel. Also die Projekte müssen sich so gestalten, dass sie auch wirklich eine lange Lebensdauer haben.
Das wird sicherlich noch ein Punkt sein nachher für die Diskussion. Vielen Dank, Herr Menz, an der Stelle. Ich gehe mal weiter. Zu meiner Linken sitzt die Frau Prof. Dr. Ingrid Krau. Sie haben den Lehrstuhl für Stadtentwicklung inne gehabt an der TU München und auch das ISW geleitet, das Institut für Städtebau und Wohnungswesen, sind jetzt freiberuflich tätig in dem Feld, sind eine ausgewiesene Kennerin der Münchner Diskussion natürlich dadurch. An Sie die Frage, weil Sie so hier auch auf dem Podium den Blick einbringen, so von der Stadtplanung insgesamt das Thema auch einordnen zu können. Welchen Stellenwert würden Sie solchen Projekten, die hier vorgestellt worden sind, geben, wenn es darum geht, Stadt nachhaltig zu gestalten, Mobilität nachhaltig zu gestalten? Ist es die Stellschraube sozusagen? Und das, was Herr Menz gerade angesprochen worden ist, gerade in München ist es eben besonders wichtig, dass auch geeignete Gebiete gefunden werden, wo sowas richtig gut realisiert werden kann. Wie würden Sie diese Frage einschätzen?
Darf ich Ihnen das Mikro wegnehmen? Bitte. Wunderbar, das sind viele Fragen gleich. Ich versuche, das zu beginnen bei dem, Sie hatten mich gebeten, auf den Stadtteil und die Stadtteile zu gucken. Und ganz sicher kann man sagen, was Sie, Herr Korher, vorgestellt haben, zeigt uns, dass die jüngeren Menschen in den Stadtteilen, die eigene Projekte bringen, schon eine treibende Kraft sind für das ganze dicke Boot, was in Richtung Verzicht auf Stellplätze, Stellplatzverordnungen in Fahrt gekommen ist, das mit anzutreiben. Es ist nicht nur ein Beiboot, was also mit dem großen Boot mitfährt, sondern es hat es angetrieben. Wir haben ja ein Phänomen, dass die Stellplatzverordnungssatzung aus dem Zeitalter der autogerechten Stadt stammt. Mit dem Volkswagen, sowohl in Österreich als auch in Deutschland entstanden, und dass die Ablösung hin zur umweltverträglichen Stadt ein großes, übergreifendes Thema ist. Und das ist ganz sicher von vielen Initiativen mit angetrieben worden. Wir sind aber so weit, dass wir wissen, die Umweltzone hat nichts gebracht. Die Überschreitung von den NO2-Grenzwerten, ganz besonders die am Auto hängen, ist ein Thema. Feinstaub in München nicht gelöst. Flächenknappheit bei Städten, die wachsen, nicht mit allen Autos zu bewältigen. Und dieses Thema ist eines, was auch in anderen Städten zutrifft. Und da fällt mir auf, dass es Städte gibt, die da schon viel früher drüber nachgedacht haben und Entscheidungen getroffen haben. Also da ist München einfach relativ spät, obwohl es diese hohe Fahrradrate hat. Also Berlin hat vor 10 Jahren seine Stellplatzverordnung abgeschafft für Berlin und Brandenburg. Aus dem Grunde, dass es sowieso als viel, viel ärmere Stadt eine weit niedrigere Motorisierungsrate hat, erstaunlich niedrig. Und dass es auch diese Flächenknappheit hat und dass es sozusagen gut angekommen ist. Andere Städte haben da ein anderes Problem, aber in dem Beiboot, Sie haben das gesagt, Herr Korher, auch, selbst die Investoren sind ein antreibendes Beiboot jetzt, weil in den wachsenden Städten wie Frankfurt, München, Hamburg, Wohnungen überhaupt noch einigermaßen verträglich, zu verträglichen Preisen zu bauen bei den hohen Grundstückswerten. Da ist es schon fast erzwungen, auf diese Ablöse zu verzichten. Das heißt also, wir haben verschiedene Kräfte, die dort wirksam werden. Zum einen diese ganze Umweltdebatte. Wir schaffen die bessere Umwelt in den Städten nicht mit dem Privatauto. Und das Elektroauto ist nicht in Sicht. Das war ja eine ganze Zeit lang die Idee. Wir haben die Dichte als eine produktive Kraft, die uns zwingt, über andere Lösungen nachzudenken. Und wir haben, was ganz wichtig ist, die vielen, ich sage mal, darf es schon sagen, die Leute, die sind auch jünger, die auf die Fahrräder erstmal gestiegen sind, selbst wenn wir Älteren auch entdeckt haben, dass das Fahrrad für uns nach wie vor eine gute Sache ist. Aber diese Initiativen, die zu Projekten führen, sind eben meist in jüngerer Hand. Und sie sind eine wirklich wichtige treibende Kraft. Und sie sind ja der kreative Kern, der entdeckt, was man alles mit dem Radl machen kann. Man kann es mit in die Wohnung schleppen, man kann es für alle möglichen Transporte sichern und wichtiger noch, man kann Dienstleistungen damit organisieren, haben Sie auch gesagt, Herr Korher, was Sie da in den noch vorhandenen Stellplätzen alles stattdessen tun, anstelle dieses Autos. Aber man muss sehen, ein Satz nur noch, München ist eine Stadt, in der Autos produziert werden. Ich hörte gerade, in Stuttgart kann man überhaupt nicht Fahrrad fahren, der Abschüssigkeit der Straßen, der großen Höhendifferenzen, zum anderen aber auch, weil dort Autos produziert werden. Da hat man eine andere Mentalität. Und wir haben in München das einfach nur gesagt, wir können uns hier alles leisten. Man hat 2 Fahrräder vor der Haustür vielleicht sogar, man hat ein Auto, man hat einen gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr. So, und in diesem Mix pendelt sich das gesamtstädtisch gesehen ein. Und das darf man auch nicht vergessen. Es ist also ein Mischmodell. So, jetzt habe ich genug gesagt. Mhm,
Dankeschön. Also ich habe verstanden, Sie sagen ja, also München ist bestens geeignet, weil München den Druck hat. Die Flächenknappheit ist an der Stelle könnte ein Vorteil sein. Sie sagen ja, es ist die richtige Form, das auch im Wohnraum anders zu fördern, weil andere Maßnahmen nicht so effektiv sind. Und Sie sagen ja, auch mit der Stellplatzverordnung ist ein Dreh- und Angelpunkt. Und auch hier hat München noch Luft nach oben sozusagen, um schneller voranzugehen. Der Christoph Korher hat vorhin gesagt, man soll gar nicht so sehr schauen, welcher Stadtteil jetzt gut geeignet ist. Man soll es einfach machen und am besten in die Breite gehen. Das hat die Erfahrung in Floridsdorf gezeigt. Wie würden Sie das einschätzen? Also die Eignung sozusagen, weil es ja hier auch darum ging, Prinz-Eugen-Park nochmal ins Zentrum zu stellen, braucht es einen besonderen Stadtteil, um autoreduzierte Modelle erfolgreich und sinnvoll fahren zu können? Ja, oder was?
Nein, nein, das ist eine gute Frage. Man braucht es überhaupt nicht. Man braucht die entsprechenden Leute, die fahrradaffin sind, die tolerant sind, sich mit den Autofahrern im knappen Straßenraum diesen Raum zu teilen und Dinge auszuprobieren und kreativ voranzubringen. Das ist wichtiger. Es geht in engen Stadtteilen, es geht in weniger dicht bebauten Stadtteilen ganz genauso.
Gut, vielen Dank. Dann gehe ich mal auf meine linke Seite. Zu meiner Linken sitzt der Götz Kessler von der GEWOFAG, Bereichsleiter Projektentwicklung und Portfoliomanagement. Die GEWOFAG ist eine städtische Gesellschaft mit dem Auftrag, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Und sie ist mit 37.000 Wohnungen die größte Vermieterin in München. Der Christoph Chorherr hat vorhin irgendwann mal gesagt, naja, also die Bauträger wollen Erfolg haben und in irgendeiner Pressemitteilung steht auch, er kennt keinen Bauträger, der das nicht will. Provokante Frage an die GEWOFAG. Ja, wie steht's mit Ihrer Gesellschaft, solche Projekte zu realisieren? Mut und Bereitschaft von Seiten Ihrer Gesellschaft?
Also der Mut und die Bereitschaft unserer Gesellschaft ist sicherlich gegeben. Da braucht man eigentlich gar nicht groß drüber nachdenken, um da eine Antwort zu geben. Wir kämpfen gerade an mehreren Fronten zusammen mit dem Herrn Stupka und der Wogenow für eine Reduzierung des Stellplatzschlüssels, weil natürlich dieses Thema, genauso wie wir es heute von Wien gehört haben, bei uns ja ein sehr drängendes Thema ist. Wir haben die Vorgaben natürlich hier in Bayern, vor allem über die Wohnförderbestimmungen im Bereich des sozialen Wohnungsbaus, mehr oder weniger passgenaue Wohnungen. Da werden wir festgelegt, bis auf den letzten Quadratmeter, was die Wohnungszuschnitte anbelangt. Wir haben eine Kostenobergrenze. Wir müssen in einem sehr engen Kostenbudget arbeiten. Und da stellt sich natürlich für uns die Frage, wo gibt es Optimierungen? Die Miete ist vorgegeben, die Baukosten sind vorgegeben. Und dann ist für uns letzten Endes dann der Punkt der, wo haben wir Themen, an denen wir an dem Bedarf vorbeiplanen bzw. vorbeiplanen müssen, weil es eben entsprechende Vorgaben gibt. Und wenn wir dann bei uns in den Tiefgaragen mal reinschauen, die wir herstellen und feststellen, dass da die Hälfte frei ist, und wenn wir unsere Mieter anschauen, die alle auf den letzten Cent schauen müssen, weil sie kein Geld haben, sonst würden sie nicht bei uns wohnen, dann ist wahrscheinlich das allerletzte, was die momentan brauchen oder was sehr wenige brauchen, ist das Auto. Wir bauen aber Häuser mit großen Tiefgaragen zu wahnsinnigen Kosten und da könnten wir wahrscheinlich viel, viel anderes und viel Sinnvolleres bewirken für unsere Mieter, wenn wir da Möglichkeiten hätten, anders zu reagieren. Das Ganze wird dann noch dadurch potenziert, dass wir natürlich dann im Bestand irgendwann an die Sanierung dieser Stellplätze kommen. Unsere Tiefgaragen sind natürlich alle dann mit Salz beaufschlagt. In München wird gesalzen, bekanntlichermaßen, in den Hauptverkehrsstraßen. Wir sanieren jährlich für mehrere Millionen Euro leerstehende Tiefgaragen. Das muss man sich vor Augen führen. Das klingt vollkommen paradox. Wir müssen es machen. Wir müssten eigentlich die Tiefgaragen sperren. Wir haben uns heute Vormittag über große Tiefgaragen in Taufkirchen unterhalten, 2 Stunden lang. Da ging es über Budgets von 25 Millionen Euro. Wo wir 2-stöckige Tiefgaragen sanieren, die wahrscheinlich die Mieter gar nicht benötigen, die aber wir über das Baurecht oder über unsere Baugenehmigung in Betrieb halten müssen. Und da fragt man sich dann schon nach dem Sinn.
Ja, vielen Dank für die deutlichen Worte. Also klare Argumente dafür, auch mit diesen Stellplätzen anders umzugehen. Sie sagen, es gibt Korsette, die Stellplatzverordnung und auch die Auflagen, die Sie bekommen, wenn Sie sozialen Wohnraum schaffen. Was sind denn Rahmenbedingungen oder in welchen Fällen sagen Sie denn, und wir tun da trotzdem was, wir gehen anders damit um, denn das klingt so, als würden Sie in die Richtung jetzt verstärkt denken und haben ja auch einen Partner an Ihrer Seite gefunden, mit dem Sie da auch zusammenarbeiten und eben in diese Richtung auch gehen.
Ja, aber man muss sagen, das sind nur die Ausnahmefälle. Also wir diskutieren dann über die Reduzierung des Stellplatzschlüssels, wenn wir beispielsweise besondere Mobilitätskonzepte entwickeln. Oder wenn die Belegung entsprechend ist, also wir sagen, es sind ausschließlich alte Leute drin, das muss dann aber über entsprechende Stiftungszwecke beispielsweise definiert werden oder es muss über besondere Wohnformen definiert werden. Und das ist bei uns, muss man ganz ehrlich sagen, der Tropfen auf den heißen Stein. Wir bauen jetzt dann zukünftig Fertigstellungszahlen von 500 bis 1000 Einheiten pro Jahr. Das sind keine Sondermodelle mehr, sondern das sind im Prinzip die Masse, die München braucht an sozialen Wohnungen. Und da tut uns das natürlich weh, weil wir genau wissen, diese Kosten könnten wir woanders herstellen oder könnten wir woanders investieren. Und eine weitere Herausforderung, wir machen Zukunftskongresse, diskutieren über langfristige Siedlungsentwicklung, diskutieren über Nachverdichtung, dann schauen wir in unsere Siedlungen, sagen, ach, da wäre ein Haus ganz schön, dann schauen wir nebenhin, dann stehen drei Bäume da, dann heißt es, okay, wir haben hier eine Baumschutzverordnung, wir bringen die Tiefgaragen nicht unter. Das heißt, de facto, ich will jetzt kein Wort dafür brechen, Abholzen der Freianlagen, mitnichten, aber es heißt de facto, dass die Nachverdichtungspotenziale in München dadurch limitiert werden. Wo habe ich den Platz, um ein dämliches Auto in die Tiefgarage zu stellen, das wahrscheinlich der Mieter, der dann dort mal wohnen wird, überhaupt nicht benötigt? Und das glaube ich nicht, dass das im Sinne des Erfinders sein kann, wohl ich auch die, ich kenne auch die Probleme oder ich kann das auch nachvollziehen, die die Stadtverwaltung hat. Die können jetzt sagen, okay, das lassen wir jetzt alles mal so bleiben. Jeder baut so viele Stellplätze, wie er will. Aber im Endeffekt haben wir ein Regelwerk innerhalb der Stadt, mit sehr, sehr konkurrierenden Zielsetzungen, das wahrscheinlich nur schwierig zu lösen ist, ohne dass man da wirklich, sage ich mal, die ein oder andere goldene Kuh irgendwann einmal, ich will jetzt nicht sagen schlachten muss, aber man muss vielleicht versuchen, das irgendwo anders hinzubringen, um einfach deutlich zu machen, was will ich denn? Will ich Stellplätze oder will ich Wohnungen?
Ja, das geht.
Sie sind ja, nee, passt schon. Ich glaube, ich bin verstehbar.
Es können ja auch alle ein bisschen näher kommen.
Sie sind ja in der glücklichen Lage, dass Sie ganz viele solche Projekte schon aus der Realität kennen, weil die Wogeno ganz viele autoreduzierte Modelle hat. Ich weiß, in der Messestadt Riem, Stellplatzschlüssel 0,21 ist schon Realität, funktioniert auch bestens. Jetzt war noch eine Frage gewesen, auch wie sieht es denn von der Seite der Nachfrage aus? Christoph Gohr hat gesagt, also da werden die Türen eingerannt, da gibt es lange Wartelisten für solche Projekte. Können Sie das unterstreichen? Ist das so? Oder wie sieht die Frage der Vermarktbarkeit von solchen Modellen in München aus? Also Nachfrage-Vermarktbarkeit.
Also die Vermarktbarkeit ist für uns überhaupt kein Problem. Wir haben jetzt 2000 Mitglieder bei der Wogeno und 300 Wohnungen, bauen jetzt 200 Wohnungen und das ist überhaupt kein Thema, weil das ist im Grunde ist es eine Frage vom lustvollen und intelligenten Umgang mit Mobilität. Und mir hat immer gut gefallen, der Olaf Rau von Stadtauto, der hat immer gesagt, nicht die Ökos sind bei Stadtauto, sondern die intelligenten Menschen sind bei Stadtauto, weil sie einfach einen bestimmten Umgang mit einem Privat-Pkw haben. Ich will mal an 3-4 Beispielen ganz kurz sagen, wie das bei uns so läuft. Wir haben jetzt 300 Wohneinheiten. Wir haben ja viele Wohnungen auch geerbt sozusagen, weil wir mit den Bewohnern die Häuser gekauft haben, also was kein typisches Öko-Wogeno-Klientel oder so weiter war. Wir haben einen Stellplatzschlüssel in unseren Wohnungen unter 0,5 insgesamt und da, wo wir besondere Angebote haben, weit drunter auch noch, wie in Riem. Bei uns kann man wohnen, dann kann man, bei Stadtauto haben wir eine Kooperation, die kriegen Stellplätze in unseren Tiefgaragen, dafür kriegen unsere Mitglieder die Mitgliedschaft zur Hälfte mit der Kaution, was dann auch ein kleiner Anreiz ist bei der ganzen Geschichte. Und jetzt bauen wir das weiter aus. Erster Baustein, den wir jetzt weitergemacht haben, in einem Projekt mit 30 Wohneinheiten, Johann-Fichte-Straße, wo auch schon viele Stellplätze, obwohl schon reduziert, noch umgewidmet wurden in Fahrradstellplätze unter der Erde. Da haben wir jetzt gerade eingeführt ein Modell, wo man in dem Tresor von Stadtauto buchen kann, nicht nur ein Stadtauto, sondern auch zwei E-Bikes, die im Keller stehen und in Kooperation mit der MVG gibt es da auch Isar-Cards. Ich kann also für 4 Euro mir eine Isar-Card für den ganzen Tag buchen und kann mir so aus einer Hand meinen Mobilitätsmix herstellen. Die MVG ist da sehr hinterher, weil alle überlegen, wie kriegen sie die Hand auf die ganze Mobilitätskette. Der steht da, hat in Zukunft einen Mobilitätsmix und für die Deutsche Bahn AG, wie auch für die MVG und wie auch für Stadtauto, ist interessant, wer hat den Zugriff, sozusagen, wer ist die Drehscheibe bei dem Ganzen? Und deshalb machen die mit bei solchen Projekten und das ist gut für uns wiederum. Das nächste Projekt ist, und jetzt komme ich auch zur GEWOFAG, mehr Generationen wohnen am Rheinmarplatz. Da sagen wir, wir wollen einen reduzierten Stellplatzschlüssel, den haben wir jetzt auch durchgebracht bei der LBK, weil wir sagen, wir haben ein Mobilitätsmanagement dabei. Ein Mobilitätsmanagement, was auch, das liegt alles hinten aus, können Sie sich mitnehmen, das will ich jetzt gar nicht alles ausführen, aber das muss man der Stadt natürlich nachweisen. Das ist auch richtig, dass man es der Stadt nachweisen muss. Man muss Anhaltspunkte haben, dass tatsächlich weniger Autos nötig sind oder viele Autos entbehrlich in privater Hand. Und das nächste Projekt, das führt dann schon ein bisschen zur Prinz Eugen. Wir haben jetzt den Zuschlag gekriegt mit zwei anderen Genossenschaften für insgesamt 250 Wohnungen in der Funkkaserne. Die im Südteil, die GEWOFAG baut da 150 Wohneinheiten ungefähr. Und wir wollen ein ganzes Quartiersmanagement dort machen für die gesamte Mobilität in diesem Gebiet. Das heißt auch ein Parkierungssystem, wo also nicht mehr der Stellplatz unmittelbar einer Wohnung zugeordnet ist, sondern über gleiche Zugänge und das kann man auch über ein Buchungssystem machen für Freunde und Bekannte und andere freie Stellplätze dann temporär buchbar sind. Das ist ja auch ein Quatsch, dass die so eindeutig immer zugeordnet sind in den Wohnanlagen und weitere Mobilitätsbausteine da machen. Und ja, zur Prinz Eugen kommen wir vielleicht nochmal. Aber jedenfalls folge ich da ganz diesem Vorgehen aus Wien. Man muss es praktisch machen, man muss es zeigen und da muss man die Hindernisse ausräumen. Und da ist es ja auch auf einem ganz guten Weg. Jetzt für Einzelprojekte immer bei der LBK kriegt man das dann auch durch. Also man muss schon zäh und übel lange verhandeln, das muss ich schon auch mal sagen. Aber es gibt mittlerweile ein offenes Ohr dafür.
Das klingt ja sehr optimistisch, also es passiert ganz viel, tolle Projekte, die eigentlich genau in die Richtung gehen. Im Moment aber eher so Nischenprojekte auch noch, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, aber Sie sagen also machen und zeigen, dass es gut läuft und dass die Nachfrage da ist und dass es was verändert, das wäre der Weg. Gibt es denn sonst aus Ihrer Sicht Dinge, die es vereinfachen könnten, aus der Nische rauszukommen und mehr in diese... Aha.
Ja, also da knüpfe ich auch wieder an bei dem, was aus Wien gesagt wurde. Der niedrigste Schlüssel bei uns ist da, wo das Auto am schwersten erreichbar ist. Das ist in Riem, da hat man sich nämlich entschieden, seinerzeit die Stellplätze nicht direkt ans Haus zu knüpfen, sondern eigene Parkierung zu finden. Und dann ist es halt einfacher, zur U-Bahn zu gehen oder wie auch immer, oder das Fahrrad zu nehmen, weil ich schaffe ja selber die Nachfrage mit sowas. Und zum anderen muss sich eine Stadt auch wirklich fragen, ob sie, so, das hat Herr Kessler schon ausgeführt, gebe ich dieses Geld aus, das ist Verschleuderung von Steuergeldern. Und wenn man eine Alternative aufzeigen würde, ihr habt folgende Möglichkeiten, auch gerade wenn ihr geförderte Wohnungen baut. Ihr könnt A, einen Stellplatzschlüssel von 08 herstellen oder B, ihr macht einen Stellplatzschlüssel von 04 und habt dann noch ein Budget für die und die Gemeinschaftseinrichtungen und Mobilitätsangebote und so weiter und so fort, dann wäre das ein perfektes System, weil es wäre kostenneutral in den Gestehungskosten für die Stadt und im Ergebnis für Umwelt, aber auch für das Budget derer, das hat Herr Kessler auch ausgeführt, Menschen, die ja nicht sehr begütert sind in den geförderten Wohnungen, wäre das natürlich auch ein Segen überhaupt für weitere staatliche Leistungen, die da fließen.
Mhm. Gut, vielen Dank. Ja, das schreit natürlich da zurück, danach, dass ich das Mikro zurückgebe an den Herrn Menz, aber auch mit einer konkreten Frage. Es gab jetzt viele Argumente dafür, wie sinnvoll das wäre, tatsächlich im Wohnungsbau mit mehr Autoreduzierung zu arbeiten, das zu vereinfachen. Ganz grundsätzliche Rahmenbedingungen zu verändern. Ich will mal die Diskussion konkret nochmal auf den Prinz-Eugen-Park lenken. Dort soll ja ein Stadtteil werden mit einem hohen ökologischen Standard. 25% der Wohnungen sollen einen sehr hohen ökologischen Standard haben. Eine Chance, vielleicht auch mit dem Thema Mobilität nochmal offensiver anders umzugehen, um zumindest bei so einem Gebiet mit 25%, sag mal, aus der Nische rauszukommen und mehr in den Trend hineinzukommen. Was sagen Sie dazu?
Also, ich wollte mich jetzt nicht aufschwingen, derjenige, der hier diese Stellplatzrichtlinie im Besonderen für oder gegen diskutiert, aber was ich eingangs versucht habe zu formulieren, ist, dass die Stadt ja gerade dabei ist, sich neu auszurichten, auch was diese Stellplatzrichtlinien ganz grundsätzlich angeht. Und da tut sie natürlich auf die lange, jahrelange Erfahrung der einzelnen Sie haben es Nischenprojekte, ich nenne es Riem, im Besonderen aufsetzen und die Erfahrungen dann einfach umzulegen in den Regelbetrieb. Diese Diskussion läuft, die ist unendlich mühsam und ich gehe aber davon aus, dass wir 2013 hier wirklich unterschiedlich differenziert, ob das jetzt geförderter Wohnungsbau ist oder frei finanzierter Wohnungsbau, wirklich sehr unterschiedlich diese Diskussion mit neuen veränderten Richtlinien dem Stadtrat einen Vorschlag unterbreiten, nach wie vor mit dem Ziel, einfach weniger individuellen Autoverkehr in den Raum zu stellen. Aber ich sage es noch einmal, also nur diese Projekte losgelöst, wo sie gegebenenfalls sich räumlich realisieren können, das ist nicht die Sicht der Stadtplanung, sondern wir gehen davon aus, dass diese Projekte unbedingt integriert können in ein Gesamtkonzept. Hier ist die Mobilitätsdiskussion, Wegekette als System formuliert worden. Die BVG bzw. BMW verkauft Ihnen auch eine BVG-Karte, wenn Sie sich ein neues Auto kaufen. Nein, so meine ich es gar nicht. Also alle Chancen der einzelnen Mobilität müssen Sie grundsätzlich abrufen können. Das ist die eine Seite. Trotzdem muss die vorhandene Siedlungsstruktur so konzipiert sein, dass Sie eigentlich Ihre Wege auch praktikabel und durchziehen können. Es macht überhaupt keinen Sinn, irgendwo eine Wohnsituation zu installieren, wo der Einzelhandel fehlt, wo die öffentliche Nahverkehrserschließung vielleicht Jahre später realisiert wird. Riem ist ja auch das beste Beispiel, wo vor allem die U-Bahn als Voraussetzung erst gekommen ist für dieses autogerechte Wohnen. Ich weiß, wie viele Probleme wir hatten, vor allem den Einzelhandel nachzujustieren. Also will sagen, je intensiver das ganze Themenfeld aufeinander abgestimmt ist, umso leichter praktikabel ist es und so nachhaltiger ist das Ganze. Und nochmal bezogen auf die Stellplatzdiskussion, gerade aus unserer Disziplin, die eigentlich ein Stück dafür verantwortlich sind, dass weniger individueller Autoverkehr im Raum München wahrgenommen wird, ist es bestimmt der richtige Schritt, hier die Zahlen zu verändern. Trotzdem müssen wir an vielen Stellen auch aufpassen, dass dann nicht realisierte Parkierungseinrichtungen im öffentlichen Raum auf einmal nachgefragt werden. Also dieses Problem haben wir leider Gottes in anderen Neubaugebieten ganz genauso, dass eben nicht die realisierten, was weiß ich, Besucherstellplätze, die auf Privatgrund nicht möglich sind, auf einmal im öffentlichen Raum sind, bis hin zu dieser Forderung, dass mittlerweile die ausgewiesenen Parkierungseinrichtungen eigentlich den Maßen der künftigen Autoindustrie nicht mehr gerecht werden. Also diese SUVs ist eine der zentralen Themen, die mittlerweile uns einfordern, dass der Stellplatz einfach schlichtweg noch breiter wird. Also das ist in meinen Augen die völlig falsche Richtung.
Gut, ich würde gerne den Christoph Keuer auch nochmal einbinden. Sie haben jetzt gehört, die Argumente, die jetzt hier in München bewegen. Es muss in einem größeren Zusammenhang gesehen werden, das autoreduzierte Wohnen. Was wäre Ihr Hinweis jetzt aus der Erfahrung in Wien, wo Sie eben auch jetzt ja als von der politischen Seite dafür kämpfen, dass autoreduziertes Wohnen möglich wird und auch Mobilität insgesamt sich verändert?
Also grundsätzlich, man kann nie Erfahrungen von einer Stadt eins zu eins auf eine andere übertragen. Ja. Dinge funktionieren, indem sie, das ist für mich die europäische Stadt, von den Bürgern und den Verantwortlichen hier aufgegriffen wird. Mir ist sehr beeindruckt, was Sie gesagt haben. Ja. Also sowas sollte man wirklich, also den Wahnsinn, Millionen Gelder in die Sanierung leerstehender Garagen, während es offensichtlich eine Wohnungsknappheit gibt. Ja. Also man muss irgendwie, man braucht einen starken öffentlichen Druck, um Dinge zu verändern. Und diskutieren kann man das ewig. Also zu glauben, dass sowas im Konsens geht, das kannst du vergessen. Ja? Das, ich meine, die automobile Gesellschaft ist tief verankert überall. Ja? Was ich in den letzten 2 Wochen in Wien gelernt habe, das habe ich in der Pause kurz gesagt, wir haben jetzt in einem sehr heftig umkämpften, sehr großen Schritt die Parkraumbewirtschaftung signifikant ausgedehnt. Das war ein Thema nicht nur in Wien. Ja. Und von einem Tag auf den anderen hat es ein derartig radikal verändertes Verkehrsverhalten gegeben. Man beobachtet es ja auch, wenn plötzlich es schneit. Die Stadt funktioniert weiter und es gibt ein Drittel weniger Autoverkehr. Es ist vielleicht in den Öffentlichen ein bisschen enger. Was ich damit sagen will, Der Verkehr ist unglaublich flexibel, wenn man ihn in die Grenzen zwingt. Wo Sie völlig recht haben, wenn du Parkraum im öffentlichen Raum schaffst, ist er voll. Das ist er so. Wenn du ihn besteuerst und verknappt, bricht die Welt nicht zusammen. Du kriegst Proteste. Und da brauchst du halt Verantwortliche an der Spitze, die sich hinstellen und sagen, so ist es. Und wenn es wollt, wählst du mich nächstes Mal ab. Ja? Aber mit den Argumenten, die Sie gebracht haben, sich hinzuführen, die Leute sagen, wir wollen lieber öffentliche Mittel in die Schaffung von Wohnraum statt in die Sanierung nicht genutzter Garagen, da muss schon ein ziemlicher Autofundi sein, sagt, nein, ich will, dass das so bleibt. Ja? Also Sie haben starke Argumente gebracht. Ich kann mich jetzt nicht in die Rechtsdiskussion, was kann München und was muss Bayern. Ja? Meine Erfahrung ist immer, eine selbstbewusste Stadt kann viel. Ja? Und den Rechtsstreit München gegen das Land Bayern, ja? Günstige Wohnungen gegen leerstehende Garagen, das trauert immer Feiten, wenn es so wäre. Ja? Und es gibt, ich glaube, jetzt ist ein Zeitpunkt, das war schön, auch was Sie erzählt haben, es gibt jetzt irrsinnig viel Erfahrungen. Ja? Ich glaube, es gibt ein Bewusstsein und jetzt soll man sich wirklich einen großen Schritt gehen trauen und den auch so begründen. Ich soll die Leute, die Augen funkeln, sagen, jetzt ist was neu und es nicht, jetzt tun wir an Schräubchen ein bisschen. Also vielleicht jetzt ein Artikel aus einer deutschen Zeitung jetzt, vor 4 Wochen war ein für mich sehr beeindruckender Artikel in der Zeit, wo auf 3 Seiten im Politikteil beschrieben wurde, dass das 2-Grad-Ziel nicht erreichbar ist. Und wenn wir all das tun, mehr autofreie Stadtteile und mehr Dämmen und Solarenergie, 4 Grad zumindest. Das heißt für den Alpenraum 5 oder 6 Grad. Hallo! Wir müssen einmal und wie wir Verkehr organisieren, und jetzt sozusagen, wo ich Ihnen applaudieren muss, allen, wenn auch Sie sagen, würden wir jetzt in Los Angeles das diskutieren oder in Suburbia, dann hätten wir ein Problem. Allein die Stadt nach innen zu verdichten, ist die Riesenchance, das Verkehrsverhalten signifikant, und zwar wirklich signifikant zu ändern. Also, und dann das im Verhältnis zu setzen, wie sich unser Klima in den nächsten 20 Jahren in München, in Wien, dramatisch verändern wird, da werden wir noch diese läppische Stellplatzverpflichtung noch kippen. Hallo, Münchner! Ja? Und das würde ich auch so einhängen. Und wenn so stark, ich meine, die Diskussion ist vor 10 Jahren völlig anders gelaufen. Ich meine, du hast eine Allianz von Mietern, von Verwaltung, von Wohnbauträgern, von Steuerzahlern. Irgendwie, glaube ich, haben wir Angst vor der Courage. Man könnte so weit gehen und irgendwie, ah, na, wer weiß. Ja. Just try.
Just try, ja. als Empfehlung an alle Münchner und vor allem an die Verantwortlichen. Ich komme trotzdem noch mal zu der dämlichen Stellplatzverordnung zurück. Das Thema Nachhaltigkeit, Herr Menz, haben Sie ja angesprochen, dass es einfach eines der wichtigsten Argumente ist. Was passiert denn, wenn man mit den Stellplätzen laxer umgeht und sagt, wir probieren das einfach mal aus, das große Schreckgespenst, dass dann die Autos eben alle im öffentlichen Raum sind, die dann doch benutzt werden und das einfach auch keine gerechte Lösung ist. Wenn man jetzt hört, und ich weiß gar nicht, also ich würde es auch nicht nur an den Herrn Menz richten wollen, sondern gerne auch an Sie, Frau Grau, oder an die anderen Teilnehmer, das Thema Nachhaltigkeit. Es gibt Erfahrungen, Frau Grau nickt auch aus anderen Städten, wie damit umgegangen wird. Ja, und was wäre da die Empfehlung eben für München? Ich gebe es gleich mal an Sie weiter und dann an den Herrn Stuttgart.
Ja, gern. Also wir müssen ja in verschiedenen Ebenen in der Gesamtstadt gucken. Wir haben jetzt gehört, was kann man in seinem kleinen Wohnprojekt tun, und da kann man sehr weitgehend eine eigene, eine neue, eine andere Welt schaffen. Wir haben gehört von Herrn Stuka, wichtig ist es, auf der nächsten Ebene auch zu denken. Wir sind da schon ein Stück weiter von den kleinen Projekten. Wir sehen sie im Kontext in einem Stadtteil und sagen, es gibt auch ein Quartiersmanagement. Und dann kann man sehr viele Leute mitnehmen, die vielleicht gar nicht so nachhaltig noch denken, die aber von einem Angebot, mit einem Angebot überrascht werden. Das ist dann das Quartiersmanagement, was Mobilität anbietet. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, denn wir sind alle auf Opportunitäten angewiesen. Das heißt, wenn man uns was Gutes hinbaut, dann nutzen wir das auch. Und die nächste Stufe ist natürlich die Gesamtstadt. Das Radlfahren ist eine Sache zwischen 5 und 10 Kilometern. Da muss es in der Stadt auch noch funktionieren. Und das tut es in München wohl. Deswegen haben wir diese hohen Zahlen, weil die Stadt nicht so groß ist. In Berlin kommt man nicht so weit mit dem Radl. Aber unsere Verkehrswege sind eng und viel beansprucht und klein. Und wir haben da kneift es. Also müssen wir auf diese Ebene auch gehen. Wir haben einen Straßenraum, der auch flexibler genutzt werden muss. Das ist für mich eine ganz feste, eigentlich eine Erkenntnis und nicht bloß eine Behauptung. Diese Fahrradwege sind eng, auch immer unter Bäumen mit Wurzeln, wo man dann so hoppelt, während die Straßenräume noch von den Autofahrern als ihr Imperium betrachtet werden. Da gibt es fahrradfreundliche Städte im Flachland wie Münster oder in den Niederlanden. Da ist ein Pulk von 5 bis 10 Fahrradfahrern, bestimmt das Tempo und die Autos müssen hinterherfahren. Das ist ein Gedanke. Wir haben die Möglichkeit, flexibel zu sein. Und jetzt gibt es natürlich auch schon eine Bewegung dazu, dass als letztes, da tun sich Fahrradfahrer in großen Clouds, wie man das heute nennt, zusammen und nehmen sich die Straße einfach. Ich glaube, das ist auch ein Indiz, dass wir auf der gesamtstädtischen Ebene auch kreativ sein können und auch nachdenken müssen.
Und das heißt also, Nachhaltigkeit ist dann erreichbar, wenn auch jetzt nicht nur dieser kleine Sektor betrachtet wird, sondern wenn zunehmend ein Mix angeboten wird, der einfach die Nachhaltigkeit insgesamt sicherstellt. Da ist dann natürlich auch wieder die Frage, wer ist dann dafür verantwortlich? Aber ich gebe das Mikro jetzt nochmal weiter an den Herrn Stupka.
Ja, das wäre aber auch meine Frage dann an die Verwaltung gleichzeitig, weil Hamburg ist ja nun nicht so anders als München in der Problematik und hat diese Stellplatzverordnung ja sehr flexibel und stellt auch ab auf solche Fragestellungen, wenn es um Projekte oder Neubauten geht, wie ist öffentlicher Nahverkehr, die Situation und so weiter und so fort. Und das wäre doch eigentlich eine Blaupause auch für München, weil man natürlich das nicht einfach so freigeben sollte. Das ist das eine. Aber das zweite ist, man müsste auch noch ein bisschen früher in die Prozesse kommen, zum Beispiel wenn man Bebauungspläne macht, dass man die späteren Akteure eigentlich mit beteiligen müsste, um solche Fragen von vornherein konzeptionell anzugehen. Da gibt es jetzt so einen Ansatz mit der Bayern-Kaserne, wo das gedacht wird, wie soll da die Trambahntrasse sein und so weiter und was könnten jetzt, da müsste man aber auch, so wie die GEWOFAG oder andere Bauträger fragen, wie könntet ihr das dann mitgestalten? Also diese kooperative Entwicklung, wo die Mobilität mitgedacht wird, die fehlt, weil bisher im B-Plan halt gesetzt wurde und nachher werden die einzelnen Baufelder vertickt und dann auch noch versucht, was für einen Einzelhandel zu finden. Und das ist aber auch nicht mehr zeitgemäß. Also insofern müsste dieses eingebettet werden. Und die Chance wäre jetzt eigentlich noch für die Prinz-Eugen-Kaserne, weil da ist es jetzt auch ein bisschen merkwürdig. Da wird jetzt gesagt, es sollen 1600 Wohnungen entstehen und davon 400 als ökologische Mustersiedlung, wo man sich dann den Gebäudebrüter vorstellt. Und dann die Stadt sagt, naja, das ist dann da, wo wir keine Fernwärme hinlegen oder so. Und das ist dann die Mustersiedlung. Und ich muss es mal ein bisschen überspitzt sagen, ja, und so... So kann der Hase da aber nicht laufen, weil das ist sozusagen die Ökologie, die Nachhaltigkeit hat viele Momente. Die hat die Fußläufigkeit, das ist die Frage, welche kleinteilige soziale Infrastruktur entsteht da, wie ist es tatsächlich da mit der Mobilität. Und dann spielt natürlich auch die Dämmung der Gebäude eine Rolle. Aber wenn ich sehe, was an CO2 erzeugt wird, also oder was ich vermeide, wenn ich vom Standard Effizienzhaus 55 nochmal 10% runtergehe auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber, wenn ich kurze Wege schaffe, da habe ich aber ganz schnell eine Bilanz beisammen. Ja? Und da scheint mir eine relative Hilflosigkeit jetzt in der Verwaltung zu herrschen, wie man sich eigentlich so eine Mustersiedlung dann vorstellt. Ja,
ja, Herr Menz.
Ja, ich... Ja, ich bin es gewohnt, aber unabhängig davon, Herr Stuttgart, Sie haben ja schlichtweg recht und ich denke mir, das ist auch die Einsicht, die quasi unsere Abteilung versucht, immer wieder aufs Neue zu formulieren und zu predigen. Also Siedlungsentwicklung und Mobilität gehört als Einheit nicht nur diskutiert, sondern auch geplant. Also und ich sage es noch einmal, also das Zu-Fuß-Gehen, das Fahrradfahren, aber auch die Gestaltung dieses öffentlichen Raumes, aber auch dann die Ausweisung der einzelnen Nutzungen vernünftig gemischt mit Infrastruktureinrichtungen ganz grundsätzlich realisiert. Das muss als Einheit kommen und zwar relativ bald und früh. Und ich denke mir vor allem, wenn wirklich die Stadt es schaffen will, diese Nachverdichtung auf ihrem ureigenen Territorium auf die Reihe zu bringen, wird man an dieser Diskussion überhaupt nicht vorbeikommen, wesentlich intensiver diese horizontale Vernetzung der einzelnen Systeme zu praktizieren. Und eines wollte ich nur noch mal großräumig auch für die Stadt ganz grundsätzlich formulieren. Also es ist gelungen in den letzten 10 Jahren, sage ich mal, durch die Parkraumbewirtschaftung eine ganz zentrale Herausforderung oder andersrum Chance zu eröffnen, die es vorher so in der Deutlichkeit nicht gab. Berlin ist übrigens genau daran gescheitert. Nämlich, es ist gelungen, innerhalb des Mittleren Rings flächendeckend Parkraummanagement zu installieren, mit der Maßgabe, dass wir teilweise über 30% weniger individuellen Verkehr haben. Ja? Und das sind die Chancen, die eröffnen, das Zu-Fuß-Gehen, das Fahrradfahren, die Straßenraumgestaltung neu zu praktizieren. Und so ist die Diskussion jetzt auch gerade im Stadtrat in Vorbereitung, dass diese Diskussion den Sprung über den Mittleren Ring schafft, um auch da wieder räumliche Voraussetzungen zu finden, wie kann man mit dem ganzen Thema grundsätzlich umgehen. Also ich bin bei allen dabei, alle signifikanten Themenfelder noch am besten dazu mit den Leuten, die künftig dann auch noch wohnen sollen an der Stelle, diese Diskussion gemeinsam so früh wie möglich zu fördern oder zu führen und dann, denke ich mir, könnte es einigermaßen funktionieren.
Und der Prinz-Eugen-Park, der ist ja jetzt nochmal konkret angesprochen worden.
Ja, ich kann nur das wiederholen, was meine Kollegen mir heute früh mit auf den Weg gegeben haben. Also so ganz so losgelöst ist diese Diskussion Prinz-Eugen-Park oder Kaserne oder Nachfolgenutzung dieser Kaserne ja auch gar nicht gelaufen. Also wenn ich überlege, für wie viele Millionen wir extra eine neue Infrastrukturvoraussetzung, vor allem im öffentlichen Verkehr, nämlich eine neue Trambahn daraus gebaut haben, welche zusätzlichen Investitionen vor allem im öffentlichen Verkehr als Voraussetzung, bevor überhaupt diese Siedlungsentwicklung auch nur annähernd ans Netz geht, geschaffen worden ist, denke ich mir auch mit den anderen Nutzungen, die zusätzlich im Einzelhandel noch dazugekommen sind, ist dieser intermodale Gedanke schon etwas gespielt. Trotzdem, also heute früh ist mir erklärt worden, 500 Wohneinheiten sind es, aber wenn es auch nur 400 sind, ich denke mir, man hat immer noch die Chance, noch wesentlich mehr ins Gespräch zu kommen und das Thema auf diese Intermodalität abzustimmen.
Gut. Vielen Dank. Ich würde jetzt gerne ins Publikum öffnen, tatsächlich die Diskussion. Wir haben noch ungefähr eine Viertelstunde dafür. Gibt es Fragen oder Diskussionsbeiträge von Ihrer Seite?
Freitagnachmittag.
Freitagnachmittag gibt es keine Wortbeiträge mehr. Du hast recht. Okay. Keine? Gunhild?
Bei den Voraussetzungen fürs Viertel. Vielleicht sollte man da die Maßstäbe nicht so hoch legen. Ich sehe da immer wieder mit Begeisterung auf die Messe Stadt Riem, die jetzt wahrhaftig nicht die idealen Voraussetzungen für autofreies Wohnen hat, mit ihrer doch recht sparsamen Infrastruktur. Man könnte sie sich besser vorstellen und dennoch funktioniert es wunderbar. Und ich werde auch selber irgendwann mal autofrei da draußen leben. Und sehe dem also mit Hoffnung entgegen und mit Freude. Und es muss, die U-Bahn-Station muss nicht wie am Kolumbusplatz direkt vor der Haustür liegen. Es ist auch ganz gesund, wenn man ein paar Schritte läuft.
Gut.
Also da muss es Wege zum Laufen dafür geben. Das wollte ich nur an der Stelle sagen.
Ja, ich hätte noch eine Frage an die Veranstalter. Also ich denke mal, hier in der Runde ist klar, dass enorm spannendes Thema ist, dass es alle Münchnerinnen und Münchner unmittelbar betrifft. Ich frage mich, ob hier eigentlich auch Pressejournalisten da sind, weil so eine Diskussion in so einer Runde hier, wenn diese ganzen Ergebnisse, Ideen, Überlegungen in diesem Raum bleiben, das ist ja eigentlich schade. Also eigentlich gehört das rausgetragen, gerade solche Argumente, dass leerstehende Tiefgaragen saniert werden für Millionenbeträge, dass es tolle Beispiele aus anderen Städten gibt. Mir fehlt das eigentlich, oder ist Presse da, die das auch nach draußen trägt? Sehr gut. Ich lese nach.
Ich empfehle am nächsten 1. oder 2-3 Tage nach dem nächsten 1. die Standpunkte des Münchner Forums zu lesen.
Okay.
also die Medien der Veranstalter sind dran und natürlich ist es auch ein Thema, das über die Veranstalter hier ja bespielt wird, aber tatsächlich eben das große Plädoyer, das muss an die Leute, damit da ein Zug reinkommt. Ja?
Also ich sehe schon auch die Problematik von der Autoindustrie, also es gibt nicht nur in Stuttgart, sondern auch in München eine sehr starke Autolobby. Also gegen die vorzugehen oder anzugehen, wird sehr schwer sein. Und dann hätte ich noch eine Frage zu Wien. Ich glaube, Wien ist auch zugleich Bundesland und das ermöglicht oder erlaubt es leichter, hier die gesetzlichen Vorgaben für die Stellplatzablöse und so weiter zu erleichtern. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Unterschied, dass hier nicht nur die Stadt gefragt ist, sondern auch das Land Bayern.
Ja, sonst noch?
Das war völlig richtig.
Der Bickelbacher?
Wenn es sonst keine Anmerkung mehr gibt, wollte ich noch sagen, dass das hier ein kleiner Rahmen ist. Es gibt aber demnächst auch ja einen relativ großen Rahmen, Mobilitätsthemen zu diskutieren. Das ist die VeloCity in Wien nächstes Jahr im Juni. Und wir werden hier in München im September die Walk21-Konferenz haben, also eine internationale Konferenz zum Zu-Fuß-Gehen. Da wollte ich jetzt schon mal ein bisschen Werbung machen dafür. Das sind gerade die Sommerferien zu Ende, noch vor dem Oktoberfest. Das ist, glaube ich, eine gute Zeit. Kommen vielleicht 500 internationale Experten, wo man mal das Thema zu Fuß gehen, mal hier auch grundsätzlich ansprechen kann, das bis jetzt immer meistens hinten runterfällt. Das mit dem Fahrradfahren sind wir ja schon ganz gut. Und da, denke ich, kommen diese ganzen Mobilitätsthemen auch nochmal zum Tragen, großen Rahmen.
Aber wenn Sie jetzt schon am Mikro sind, fände ich es doch nochmal spannend, diese Diskussion um die Stellplatzverordnung. Und ich habe auch vorhin geschmunzelt, als der Verhandlungsstand da in Wien berichtet worden ist. Ist es denn die Hoffnung 2013 jetzt auch für jemand, der sich als Stadtrat fürs Radlfahren und nicht Autofahren engagiert? Sehen Sie da mit großer Hoffnung daraus, dass in München Ähnliches passieren wird wie in Wien?
Das hängt ganz stark von unserem Koalitionspartner ab. Wir haben das Problem mit den Stellplätzen schon lange erkannt und stehen da aber teilweise immer leider ziemlich allein. Die CSU geht da gar nicht drauf ein. Das ist ganz schwierig weiterzukommen und bei der SPD ist es halt noch ein Diskussionsprozess und das ist halt immer so, man braucht in so einer Stadt halt immer eine Mehrheit, wenn man was ändern will an Verwaltungsregelungen und wir haben uns bis jetzt teilweise auch ein bisschen zurückgehalten mit Anträgen oder Ähnlichem zu schauen, jetzt lassen wir mal die Verwaltung machen. Aber vielleicht müssen wir auch irgendwann noch mal mehr in die Öffentlichkeit gehen, weil ich glaube, die Stimmen werden lauter. Und wir lesen ja auch immer wieder, dass auch die jungen Leute nicht mehr so aufs Auto versessen sind, dass das Auto nicht mehr die Rolle spielt im Leben der Jugendlichen oder die jungen Leute auch, dass also weniger Führerschein war, glaube ich, nicht so, dass man tatsächlich der Autobesitz keine so große Rolle mehr spielt. Tatsächlich dieses Nutzen statt Besitzen. Das war eine schöne Beispiel, war das mit der Kneipe. Das andere schöne Beispiel ist in Bremen, habe ich in Bremen noch einen Vortrag mal gesehen, dass man sich, wenn man in den Supermarkt geht, dann nimmt man so einen Einkaufswagen, geht durch den Supermarkt und stellt den Einkaufswagen auch wieder ab, den nimmt man auch nicht mit nach Hause und sonst wie, finde ich auch ein schönes Bild, dass man das Auto dann nutzen kann, wenn man es unbedingt braucht, aber eben nicht selber besitzen muss und dann von diesen Zahlen runterkommen kann. Ich sehe aber mit den Stellplätzen immer das, ich bin auch in einem Innenstadtbezirk und da ist es so, wenn irgendwo ein Neubauvorhaben ist, dann sind natürlich alle Nachbarn darauf bedacht, dass dieses Neubauvorhaben ganz viele Stellplätze errichtet, da sind es den Nachbarn immer zu wenige, weil die dann hoffen oder befürchten, dass die noch mehr Autos anschaffen, als in diesen Stellplätzen Platz haben oder vielleicht auch hofft vielleicht die Stadt, dass dann da Stellplätze angemietet werden können von den Nachbarn. Aber gerade in diesen Vierteln sind wirklich die abgestellten Autos oft das größere Problem als die Autos, die fahren. Sonst könnten die Straßen schon ganz anders genutzt werden teilweise, wenn dieses ganze Blech da nicht stehen würde. Aber und ich glaube auch längerfristig, wir kommen nur mit Carsharing weiter, dass die Autos geteilt werden. Diese Innenstadtbezirke können in der Qualität, solange da so viel Blech auf der Straße steht, auch leider kaum verbessert werden. Das heißt, Begrünung, die wir brauchen, wenn die Temperaturen ansteigen, brauchen wir mehr Bäume in der Straße. Das heißt, dass auch wieder der Platz anders genutzt werden kann, damit die Leute den Straßenraum anders nutzen können. Und ein ganz großes Thema werden tatsächlich auch diese Hauptstraßen sein. Wir haben zwar diese Reduzierung vom Autoverkehr, aber wenn ich denke, Diskussion Lindwurmstraße, Diskussion Rosenheimer Straße, dass wir da was für die Radfahrer kriegen, das ist jedes Mal im Einzelnen ein heftiges Ring, um da wieder ein Stück weiterzukommen. Also es geht leider immer nicht von allein, es flutscht nicht so, wie man es gerne hätte. Aber ich werde auf jeden Fall jemand sein, der sich da weiterhin dafür einsetzt, dass das weitergeht. Danke.
Okay. Und die Hoffnung bleibt, dass 2013 was anders wird. Um da nochmal. Genau, jetzt gab es noch eine Wortmeldung und dann schaue ich nochmal aufs Podium, ob es noch.
Ja? Ja, das eine. Es geht jetzt vor allem an den Herrn Menz. Parkraumbewirtschaftung. Wir haben gehört, gibt es weniger Möglichkeit zum Autofahren, wird die Donnersberger Brücke saniert und gesperrt, plötzlich sind die ganzen Autos weg, die da vorher gefahren sind und man weiß gar nicht, wo sie geblieben sind. Es wird Parkraumbewirtschaftung auch in die Richtung gesetzt, dass man insgesamt darüber nachdenkt, die öffentlich nutzbaren Stellplätze zu reduzieren. Nicht nur in den Neubaugebieten, sondern auch da, wo sie jetzt sind. Jetzt aber ganz konkret zu unserem Prinz-Eugen-Park. Ich bin mir über die Verwaltungsabläufe da nicht so richtig klar. Wir haben 2012, vielleicht geht 2014 oder 2015 der Prinz-Eugen-Park ins Angebot. Ist überhaupt noch die Zeit da, dass die Stadt sich hier nochmal umorientiert und sagt, wir werden da mal aus dem Bebauungsplan noch den ein oder anderen Tiefgarage rausstreichen? Und würden Sie sich da persönlich dafür einsetzen, dass der Bebauungsplan tatsächlich sozusagen autoreduzierungsfreundlicher wird?
Also ich versuche mal den ersten Teil der Frage zu beantworten. Das ist ein Prozess, der längstens läuft. Also wie gesagt, ich hatte eingangs erwähnt, Parkraummanagement innerhalb des Mittleren Rings, ungefähr ein Drittel weniger Verkehr auf den vorhandenen Straßen. Und wir tun Teile dieser frei gewordenen Flächen für Projekte nutzen, wo es machbar ist, sei es in Umwandlung für Stellplätze für Fahrradfahren auf der einen Seite, aber auch, was der Herr Bickelbacher angesprochen hat, solche Themenfelder wie die Rosenheimer Straße gehen wirklich nur, wenn man in der Tat den Straßenraum neu gestaltet, beziehungsweise die Verkehrsanordnung für den fließenden Verkehr neu denkt, neu beplant. Und das ist an vielen Stellen, nicht an vielen Stellen, an einigen Stellen sind wir dabei, das zu realisieren. Und ich sage Ihnen aber, Sie brauchen erstens einen langen Atem und es ist zweitens wirklich ein sehr schwieriges Projekt. Bezogen auf diesen Prinz-Eugen-Park, ich wusste gar nicht, dass das Ding, wie nennen Sie es immer, Prinz-Eugen-Park? Okay, gut. Also da ist mir versichert worden, dass wir in diese Modelldiskussion mit diesen 500 Wohneinheiten auf jeden Fall mit einem deutlich reduzierten Stellplatzschlüssel hineingehen. Wie deutlich der reduziert ist, mag ich im Moment nicht sagen. Ich gehe mal davon aus, dass er irgendwo in der Größenordnung von 50% liegen wird. Ja. Und das finde ich doch schon eine relative Menge und können wir auch nur deswegen machen, weil wir diesen öffentlichen Verkehr direkt vor die Haustür da gelegt haben. Und wie das Ganze dann abläuft, wo man sich inhaltlich persönlich noch mit einbringt, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann Ihnen nur den Projektleiter nennen. Das ist bei uns in der Hauptabteilung 2, der Herr Hardy. An den kann man sich persönlich wenden. Und ich glaube, da geht es ein bisschen genauer, als wenn Sie sich mit dem Leiter der Verkehrsplanungsabteilung auseinandersetzen. Also der ist für diese Diskussion zuständig, im Kleinteiligen und wir im Grundsätzlichen.
Ja, und es ist auch klar, dass Sie jetzt hier als der einzige Vertreter der Verwaltung sitzen und deswegen diese ganzen Fragen auch natürlich bekommen.
Das macht auch gar nichts.
Ich reiche das Mikro noch an den Christian Schipka weiter und würde dann die Diskussion gerne auch zusammenfassen und schließen.
Hätte ich natürlich noch ein Thema für die Verwaltung, auch wenn es schon im Schwange ist, aber anknüpfend auch an Paul Bickelbacher, weil eins, glaube ich, ist nicht ganz richtig. Der positive Effekt, der genannt wurde durch die Parkraumbewirtschaftung, ist, dass weniger ruhender Verkehr in den innerstädtischen Quartieren ist. Ein nächster Effekt ist, dass massenhaft Tiefgaragenstellplätze in diesen Vierteln leer stehen, weil die Leute nämlich jetzt wieder oberirdisch parken können, wenn sie einen Mietvertrag haben.
Nein, das ist völlig falsch.
Nein, das ist völlig richtig. Ja. Das ist völlig richtig. Und ich empfehle, ich empfehle Ihnen eine Diskussion mit Herrn Kraus von der GWG, der verwaltet viele von diesen Parkgaragen und ein persönliches Erlebnis ist, das darf ich jetzt schon noch loswerden, oder? Weil Postwiese, Lothringer Straße, Heidhausen. Da musste die Wogino, obwohl sie es gar nicht brauchte, bei einem Neubauvorhaben 9 Stellplätze abnehmen. Die ganze halbe Garage steht leer. Dann haben unsere Bewohner die Kinder losgeschickt, um Zettel an die Bäume zu machen, dass man doch für 70 Euro einen Stellplatz bei uns kriegt, weil wir brauchten sie ja gar nicht. Es gab überhaupt keine Nachfrage dafür. Und Stadtauto wurde gesagt, ihr könnt so viele Autos da unten Stellplätze haben, wie ihr wollt, weil so viel leer steht. führt zu einer ganz anderen Fragestellung und die ist eigentlich die entscheidende. Wir haben einen Topf, der randvoll gefüllt ist in dieser Stadt. Das ist die Stellplatzablöse, dieser Topf. Der hat Millionenbeträge. Und damit sollen diese Stellplätze hergestellt werden, was da nicht passiert. Und die sind dann so teuer, wenn sie gebaut werden. Und die Nachfrage ist so gering, dass sie dann nicht nur in der Herstellung kosten, sondern auch im Unterhalt die Stadt nochmal so viel kosten. Das ist alles völlig unnötig. Stattdessen sollte man das machen, was wir jetzt in Untersendling zum Beispiel beantragt haben, nämlich ein Mobilitätskonzept mit den Bewohnern entwickeln und voranzutreiben, was den ruhenden Verkehr entbehrlich macht. Und zu sagen, nehmen wir doch mal das Geld von 3 Stellplätzen, die man aus dieser Stellplatzabgabe herstellen könnte, sagen wir 80.000 bis 100.000 Euro, so viel ist es, und machen damit eine Kampagne und vermeiden damit garantiert 50 Autos, die nicht mehr im öffentlichen Raum stehen. Und dann wird gesagt, das ist aber schwierig, weil dieses Geld nur investiv hergenommen werden darf und nicht für solche sag mal, intelligenten Konzepte. Das ist ein Problem, wo man bedeutend weiterkommen könnte, weil wenn man mit den Leuten zusammen in den Quartieren weiterdenkt, wie Mobilität geht, von der Fußläufigkeit und so weiter, brauchen wir gar nicht alles zu wiederholen, dann wäre das Geld viel besser eingesetzt, als es zu verbauen in weiteren Stellplätzen.
Ganz kurze Anmerkung. Wir haben uns schon große Gedanken gemacht, was machen wir mit all den Tiefgaragen? Champignons züchten? Oder es ist ein Umnutzungsthema.
Ja, Herr Menz, Sie dürfen noch reagieren.
Ja, ich will es dahingehend nur etwas kommentieren. Also es ist nicht mehr so richtig, so wie das formuliert worden ist. Also die Bayerische Bauordnung 2008 geändert, hat die Chancen der Verwendung der aufgelaufenen Gelder so weit eröffnet, dass man es für eine ganze Menge mehr, nicht nur für den investiven Bedarf hernehmen kann. Wir sind auch dabei, diese Gelder in nachhaltige Mobilität ganz grundsätzlich zu investieren und haben uns in den letzten Jahren sehr deutlich zurückgehalten, weil ich gebe Ihnen völlig recht, es macht überhaupt keinen Sinn, irgendwie eine Tiefgarage innerhalb des Mittleren Rings nachzujustieren, wo der Tiefgaragenstellplatz, ich sage mal, eine Größenordnung 30.000 Euro kosten tut. Das ist einfach wieder jeglicher guten Sitte oder ich weiß nicht, wie man das juristisch ausdrücken sollte oder muss. Ja. Und insofern die Öffnung, das Geld auch für nachhaltige Mobilität, für den öffentlichen Verkehr zu benutzen. Und das ist das Hauptstoßrichtung, die ist gegeben und so wird es mittlerweile ausgegeben. Außerdem das, was Sie gerade angesprochen haben mit diesen Mobilitätskonzepten, diese Diskussion läuft gerade in der Gruppe Verwendung der Stellplatzablösemittel. Ich bin übrigens einer derjenigen, der diese Gruppe leiten muss. Wir haben dieses Projekt grundsätzlich bezuschusst. Das wird also auf jeden Fall daraus auch finanziert.
Gut. Ich bedanke mich beim Podium und mache mal den Versuch, noch mal eine Zusammenfassung. Ich denke, wir haben die Fragen, die auf dem Flyer aufgeworfen waren, ganz gut abgearbeitet in der Diskussion. Es ist sehr, sehr deutlich geworden, dass es eigentlich nur Argumente gibt dafür, autoreduziertes Wohnen verstärkt anzubieten. Es ist mobilitätspolitisch richtig, es ist bedarfsbezogen, es ist kostengünstig. Sehr eindrücklich, was Sie geschildert haben von Seiten der GEWOFAG, was die Kosten der Tiefgaragenaufrechterhaltung anbelangt. Und sie werden angenommen, es gibt den Bedarf, die Leute wollen das auch. Das heißt, es ist Zeit, rauszukommen, wegzukommen von den Modellprojekten, hinzukommen, damit wirklich in die Fläche zu gehen. Und wir haben gehört, da passiert auch viel. Die Stadt sieht das als einen Baustein neben vielen anderen, wo viel passiert. Parkraummanagement ist genannt worden, Radwege, Abstellverordnung und so weiter. Also es passiert viel in Richtung Mobilitätsmanagement. Und bei diesem Baustein ist jetzt mein Eindruck, geht es halt einfach etwas langsamer, weil es auch eine schwierige politische Diskussion ist. Aber es bewegt sich was und es muss sich auch was bewegen, weil der Druck da ist. Ein Punkt sicherlich die Änderung der Stellplatzverordnung, wo jetzt große Hoffnungen hingehen, dass dort nochmal Aufweichungen, Flexibilisierungen, die einfach bedarfsgerecht sind, stattfinden. Und auch ein Thema, das sich hier durchgezogen hat, so man muss davon reden, es muss vermarktet werden, es muss eine Öffentlichkeit dafür geben, um die Möglichkeit eben auch ohne Auto ganz gut leben zu können und das auch nachzufordern und nicht nur hinzunehmen, die auch wirklich zu sehen. Beim Prinz-Eugen-Park, das war ja auch ein aktueller Aufhänger gewesen dieser Veranstaltung, ist es für die 500 Wohneinheiten in dem ökologischen Wohnen zumindest zu erwarten, dass der Stellplatzschlüssel nochmal deutlich reduziert wird. Und insgesamt nehme ich von der Veranstaltung mit eigentlich einem optimistischen
Ausblick auch. Es passiert schon viel, es müsste aber noch viel mehr passieren. Aber es gibt von allen Seiten eigentlich auch viel Bereitschaft, das zu tun. Es könnte halt ein bisschen schneller gehen und vielleicht ein bisschen mutiger sein. Ich würde gerne das Abschlusswort nochmal an den Christoph Chorherr geben mit der Frage, was würden Sie jetzt München raten, den Münchner Radeln, genau, den Münchner Radl-Fans, das wollte ich sagen, mit auf den Weg geben, die hier in der Hoffnung gekommen sind, den Radl-Palast auch bald hier zu sehen oder ähnliche Projekte.
Das Große ist leichter als das Kleine. Es ist einfach umzugehen und auch eine Freude dabei zu haben.
Einfache Botschaft, vielen Dank. Damit schließen wir die Veranstaltung oder zumindest hier die Diskussion und ich gebe zurück an die Gunhild Preuß-Beyer als Organisatorin.
Ja, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Ihnen allen, die hier auf dem Podium sitzen, ganz besonders beim Herrn Chorherr, und möchten wenigstens ein symbolisches Geschenk überreichen. Herr Chorherr, Sie haben Ihr freies Wochenende hier teilweise bei uns verbraten. Deswegen eine kleine Wegzehrung für Sie.
Dankeschön.
Zum Schluss gibt es noch was. Und dem Herrn Menz herzlichen Dank.
Ja,
danke.
Ja, ja, das ist immer
so, und das ist, dann brauche ich meine für Ihre Frau. Frau Dr. Grau, auch Ihnen ganz herzlichen Dank. Welche Farben mögen Sie denn? Was passt denn?
Rosa und eine weiße. Wenn Sie zwei austeilen, oder?
Ja.
Aber dann tauschen, wenn Sie wollen.
Herr Kessler? Welche Farben? Christian Stupka. Was darf es sein? Und unserer Moderatorin, der Brigitte, ganz, ganz, ganz vielen Dank. Du hast uns super durch die Veranstaltung geleitet.
Jetzt nehme ich rot-rosa. Das hat jetzt noch keiner.
Dankeschön. Ja, und zuletzt gibt es noch eine ganz besondere Überraschung für den Christoph Chorherr.
Kriegt jetzt ein Auto gut. Genau. Einen Tag in den BMW fahren dürfen.
Wir haben nämlich entdeckt, dass die Stadt München sie schon längst entdeckt hat. Nicht nur entdeckt, sondern sogar geehrt hat. Es gibt in München einen Wiener Platz. Und direkt neben dem Wiener Platz hat man für sie eine Straße benannt.
Die Fotomontage oder echt?
Das ist echt. Das ist ganz echt, vor zwei Tagen so fotografiert.
Genau. Die Radler dürfen gegen die Einbahn fahren. Das hänge ich mir aber mit Garantie auf.
Die Straße.
Das ist der grüne Markt.
Ja, also Sie sehen, also alles ist vorbereitet.
Dankeschön.
Und in diesem Sinn, Herr Menz, also nehmen Sie es als Ermutigung, die Stadt München steht dahinter.
Dankeschön. Danke. Wobei die Stadt München immer nur Straßennamen vergibt an Personen, die gestorben sind. Also insofern,